Sie ganz herzlich. Es ist mir echt eine echt Herzensfreude, wieder hier zu sein. Vor allem, weil sich die Anzahl schon verdoppelt hat seit letztes Jahr. Das spricht also für Yoga Vidya. Und es ist wirklich eine schöne Atmosphäre, ein schöner Raum hier. Und ich freue mich, hierher zu kommen. Und ich darf Ihnen heute wieder was über Ayurveda erzählen. Nun habe ich mich erkundigt und man sagte mir, die meisten sind Yogalehrer. Und von Ayurveda würde man jetzt nicht so viel wissen. Dann gibt es sicher wieder welche, die schon richtige Cracks sind und die sehr viel davon wissen und die sich nur langweilen, wenn ich von den drei Doshas spreche. Jetzt hoffe ich, dass ich eine Mischung finde, die alle irgendwo zufriedenstellt. Kann man es vielleicht noch ein bisschen lauter machen oder reicht es so? Ein bisschen lauter, gell? Und ist die Leinwand gut zu sehen so? Oder soll man etwas Licht wegnehmen? So ist vielleicht besser, ja. Ayurveda, Gesundheit, Glück und langes Leben. Wer wünscht sich das nicht? Wir wollen mal sehen, was notwendig ist, um... Was notwendig ist, um Gesundheit, Glück und langes Leben zu erreichen. Ein... japanischer Samurai aus dem 14. Jahrhundert, der wurde gefragt, Menschen fragen mich, oder er sagt, erzählte, Menschen fragen mich, hast du göttliche Kräfte? Und er sagte als Antwort, Ehrenhaftigkeit ist meine göttliche Kraft. Oder hast du irgendwelche magischen Geheimnisse? Und seine Antwort war, Charakter ist mein magisches Geheimnis. Oder was ist eigentlich deine Strategie? Du bist so erfolgreich überall. Nicht von Gedanken überschattet zu sein, ist meine Strategie. Kannst du Wunder tun? Richtiges Handeln ist meine Wunder. Was sind deine Prinzipien? Anpassungsfähigkeit an alle Umstände zu sein, ist mein Prinzip. Hast du eine Waffe? Die Abwesenheit der Ich-Bezogenheit ist meine einzige Waffe. Und wo wohnst du? Ich wohne in meinem unerschütterlichen Selbst. So, dieses Selbst ist die Grundlage von Ayurveda. Der Ayurveda ist nicht eine indische Heilkunde. Der Ayurveda ist keine Heilkunde, die in Sri Lanka entstanden ist. Die Heilkunde des Ayurveda hat jeder in sich. Der Ayurveda nach dem Selbstverständnis der vedischen Texte und aller großen Meister ist universell. Die Gesetze des Heilens, des Gesundseins, des Gesundbleibens und das Wissen davon, das universelle Wissen, ist in uns selbst und zwar in der Stille des eigenen Selbstes. Das Stille des eigenen Selbstes. Das Wort Gesundheit auf Sanskrit heißt Swastya. Swasta, Swa das Selbst und Sta die Silbe stehen. Das heißt im eigenen Selbst gegründet sein, heißt gesund zu sein. Swasta. Was ist das eigene Selbst? Das ist das Thema heute, was ich etwas beleuchten möchte. Und daraus ableiten dann verschiedene Möglichkeiten zu dem Selbst zu kommen oder die Prinzipien zu entwickeln, die uns gesund erhalten, glücklich erhalten und ein langes, gesundes Leben gewährleisten. Dieses Wissen vom eigenen Selbst als die Grundlage aller Erkenntnis, universeller Erkenntnis, ist überall zu finden. Zum Beispiel bei den Salaki-Indianern, eine Weise sagte, wenn du dein Innerstes erkennst, dann hast du Erkenntnis von allen Dingen. Das heißt, wenn wir uns selbst gefunden haben, dann haben wir Allwissenheit. Und das nennt man im Ayurveda Veda. Das Wort Veda ist nichts anderes als Wissen, reines Wissen. Unser deutsches Wort Wissen ist davon abgeleitet, etymologisch. Es ist abgeleitet aus dem indogermanischen Wurzel Veda. In Norddeutschland gibt es den Ausdruck immer noch, da heißt das Vedic, Veden, Wissen, ja? Das Vedic. Oder in Schweden heißt Wissen auch Veta und in Russland auch. Oder lateinisch Idea, die Idee, das Wissen, ja? Das ist abgeleitet. Veda, reines Wissen. Wo ist dieses reine Wissen lokalisiert? Wenn wir uns das vorstellen, unser Bewusstsein, ganz an der Oberfläche, sehr belebt. Und jetzt dort unser bewusstes Denken. Und jetzt gehen wir in Meditation und werden immer ruhiger und ruhiger und ruhiger und ruhiger und stiller. Und wir landen in reinem Sein, im reinen Bewusstsein. Wir sind uns unserer selbst rein und bewusst. Dort ist Sat Chit Anand, das kennen Sie. Dort ist Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit und dort ist der Veda beheimatet. Dort ist Ayurveda und die anderen vedischen Wissenszweige beheimatet. Der Ayurveda ist also keine Lehre, sozusagen ein bisschen was mit Pflänzchen und hier was von Doshas und jetzt tut man das und jenes und da ist man sehr schlau, was Ernährung betrifft. Ich glaube, ich darf da nicht hinfassen. Sehr schlau, was Ernährung betrifft. Also dieses oberflächliche Zeugs, was über Jahrhunderte jetzt in Indien eigentlich zuletzt praktiziert wurde, das ist nicht wirklich der Ayurveda. Der Ayurveda hat viel tiefere Grundlagen. Er kommt aus dem Veda, das heißt aus dem Urgrund des Wissens der Schöpfung. Und dort ist er immer und dort wird er immer sein. Das heißt, der Ayurveda ist ewig und existiert immer. Eine wesentliche Aussage der ayurvedischen Medizin ist, dass Mensch, Natur und Kosmos eins sind. Das heißt, wir sind nicht getrennt voneinander, sondern wir sind untrennbar verbunden mit allem. Diese Aussage, die gibt es auch aus anderen Richtungen, zum Beispiel von dem persischen Dichter Khalil Gibran. Die gesamte Schöpfung existiert in dir und alles, was in dir ist, existiert auch in der Schöpfung. Es gibt keine Grenze zwischen dir und einem Gegenstand, der dir ganz nahe ist. Genauso wie es keine Entfernung zwischen dir und sehr weit entfernten Gegenständen gibt. Also dieses Verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind und jeder in Wechselwirkung steht mit allem, was überhaupt existiert, mit dem letzten Atom im Universum, das ist Urwissen der ayurvedischen Medizin und der vedischen Lehre. Und das hat große Konsequenzen. Denn was immer wir denken, sagen, fühlen, wie wir sind, hat eine Wirkung, erzeugt Wellen der Wirkung überall und allgegenwärtig, kommt irgendwann auf uns zurück. Das heißt, wenn wir auf die Politiker schimpfen, dann geht es dorthin. Ja, das hat Wirkung, das erzeugt Wellen, das ist gegenwärtig überall. Wenn wir gut an einen Menschen denken, dann spürt er das. Ja. Wenn wir kollektiv wie hier gemeinsam was Gutes tun, gute Gedanken haben, dann hat es eine kollektive Wirkung auf das Ganze, auf eine ganze Bevölkerungsebene. Ja? Also alles, was wir machen, ist letztlich nicht ohne Wirkung, sondern wir sind mit allem verbunden. Und deswegen ist im Ayurveda auch so, dass man nicht nur das Individuum sozusagen gesund halten möchte, sondern auch das Kollektiv. Die sozialen Verbindungen müssen in Harmonie sein. Die ganze Gesellschaft sollte gesund erhalten werden, indem der Einzelne gesund erhalten wird. Und die Beziehungen ineinander sollten harmonisch sein. Und deswegen gibt es auch Strategien wie gemeinsame Meditation, gemeinsame Gebete, gemeinsames Mantra singen, um diesen kollektiven harmonischen Einfluss in eine Gesellschaft zu bringen. Diese Definition des gesunden Menschen, das kennen alle diejenigen, die sich mit Ayurveda befasst haben, weil es fast in jedem Buch irgendwo oben steht. Aber es ist so schön, weil es wirklich beschreibt den gesunden Menschen, wie er gesund, glücklich und erfolgreich sein kann. Sama Dosha, das heißt der Mensch, dessen Doshas, Regelprinzipien oder seine Physiologie, könnten wir sagen, Sama, das heißt im Gleichgewicht ist, Sam Agni, Samagnischa und dessen Agni, das heißt Verdauungsfeuer oder Lebensflamme, seine Vitalität, seine Vitalkraft, seine transformativen Energie, sein Leuchten sozusagen, seine Lebensenergie, wenn die gesund ist, Verdauungskraft, Vitalität gut, Samadhatu, das heißt die Tatus, das sind die Körpergewebe, wenn die in Balance sind, gesund sind. Malakriya, das heißt die Ausscheidungen gut funktionieren. Und Prasanatmendriyamana, das heißt, jetzt kommt das Entscheidende, ein Mensch, dessen Seele, Atma, die Seele, das eigene Selbst, seine Sinne, die Indriyas, und sein Geist, Manas, stets voller Frieden und Wohlbefinden sind, also die innere Balance hat, den Frieden gefunden hat, so ein Mensch wird als gesund bezeichnet. Und deswegen ist Ayurveda nicht bloß den Leuten zu sagen, was sie für Vata-Ernährung essen sollen und Pitta und Kaffee oder irgendwelche Tees trinken, sondern Meditation, das Prinzip von Yoga, das Prinzip von Achara Rasayana, das heißt ein Rasayana des Verhaltens, richtig gutes, aufrichtiges Verhalten im Einklang mit den Naturgesetzen und viele andere Dinge sind die Grundlage zum Erreichen dieses balancierten, harmonischen, gesunden Zustands von Swastha. Die drei kosmologischen Prinzipien, die nun eine ganz wesentliche Rolle spielen, die will ich Ihnen trotzdem ganz kurz nahebringen. Und wir werden gleich einmal den Puls fühlen, damit Sie diese Ihre Doshas spüren. Sie wissen, Ayurveda arbeitet mit diesen drei Konzepten Vata, Pitta und Kapha. Drei Regelprinzipien, die draußen in der Natur herrschen und in unserem Organismus. Und die Theorie lautet nun, wenn diese drei Doshas, geistig-körperlichen Regelkräfte, in Harmonie sind, in Balance, dann ist man gesund. Und wenn die aus dem Gleichgewicht kommen, dann treten halt entsprechende körperliche oder geistige Krankheiten auf, die wir in der Schulmedizin halt mit irgendwelchen Namen begeben, wie Kopfschmerz, Migräne oder Colitis ulcerosa oder chronische Polyarthritis. Das heißt, die kriegen die Symptome eines Menschen, kriegen dann lateinische Namen und in dem Moment, wo sie lateinische Namen haben, werden sie als Diagnose bezeichnet. Ja, es ist die Wahrheit. Ja, wenn Sie sagen Magengeschwür, dann sagen Sie, das ist ein Symptom, weil irgendwo ist das ja entstanden in diesen Menschen. Der Mensch hat ein Geschwür. Dann nennt man es Ulcus ventriculi und in dem Moment ist eine Diagnose. Sie haben Kopfschmerzen, dann nennt man es Cephalgie, dann ist es eine Diagnose. Also so ist es in der Medizin. Gut, also wir haben die drei Doshas. Was bedeuten die? Vata ist das Prinzip von Lebendigkeit. Stellen Sie sich vor, Sie haben völlige Stille in der Schöpfung. Der Schöpfer ruht in sich. Absolutes Schweigen. Und nun wird er sich seiner selbst bewusst, dass er doch eigentlich ist. Und er wird sich bewusst, dass er sich bewusst ist, dass er ist. Und danach wird er sich bewusst, dass er sich bewusst ist, dass er sich und so weiter und so fort. Dann entsteht eine unendliche Dynamik und daraus entsteht Schöpfung. Das heißt Lebendigkeit. Und der erste Beweger, Prana, der Atem des Lebens, der Odem, Prana, der erste Beweger ist ein Aspekt von Vata. Vata ist Lebendigkeit, ja, Aktivität, geistige Aktivität, körperliche Aktivität, Bewegung der Finger, Atmen, Herzschlag, Darmperistaltik, Gehen, Laufen und so weiter. Ja. Aktivität ist ein Wort und Kommunikation, Bewegung von außen nach innen. Das sind die Worte von Vata. Pitta ist ein Wort für Energie, Dynamik, Stoffwechsel, Wärmehaushalt. Viel Pitta heißt hohe Energie, hochroter Kopf, Hitze, Fieber zum Beispiel. Wenig Pitta ist kühl, kalt und so weiter. Kapha ist ein Wort für Struktur, für Materie, für Masse, die materielle Grundlage unseres Körpers. Wie Sie wissen, gibt es Menschen mit viel Kapha und es gibt Menschen mit wenig Kapha. Die mit viel Kapha sind eher so, die sehr ruhig und stoisch durchs Leben gehen, die wenig Bewegung haben, wenig abweichen, aber dafür sehr ausdauernd sind, sehr kraftvoll sind, lange ausdauernde Tätigkeiten verrichten können, gerne dem Genuss zugetan sind, etwas irdisch materiell ausgerichtet sind, während die Vata-Leute geistig, philosophisch viel denken und so, viele Gespräche führen, schnell ab, also luftig, leicht, ja. Und Pitta-Leute Dynamik, scharf. So, ja, sich durchsetzen, energievoll, Manager-Typen, Ellenbogen, Fußballer, die rempeln und so weiter. Also Pitta gibt die Energie, die Dynamik, die Zielgerichtetheit im täglichen Leben. Und natürlich hat jeder alle drei diese Energien oder Bioprinzipien. Jeder hat sie aber unterschiedlich gewichtet von Natur aus. Und so hat jeder seine individuelle Natur sozusagen, seine Prakriti, seine Konstitution, von der er aber natürlich abweichen kann. Ein Kapha-Pitta-Typ, kraftvoll, aber auch energievoll, der kann durch zu viel Stress plötzlich viel Vata bekommen. Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen, trockene Haut, rissige Lippen und so weiter, Gelenkschmerzen, Krachen, Knacken und so weiter. Also einfach Störung des zu vieles, ja, Luft, Wind und so weiter. Und dann hat er eine Vata-Störung, obwohl er Pitta-Kapha-Typ ist. Nun, daher kommt diese Konfusion, wenn Sie nach Sri Lanka fliegen und dort eine Kur machen, dann kommen Sie mit einer Konstitutionsdiagnose zurück, wo Sie sagen, aber ein anderer hat doch völlig was anderes gesagt. Eigentlich bin ich doch, hat man gesagt, ein Pitta-Typ und der da unten hat gesagt, du bist ein Vata-Typ. Der Grund ist wahrscheinlich der, dass man dort mit Typ die Störung meint und hier, wenn man es richtig betrachtet, wirklich den Typ meint. Also es gilt zu unterscheiden zwischen Konstitutionstyp und der Störung und nur die Störung gilt es zu behandeln. Patienten fragen immer, Herr Doktor, was soll ich jetzt eigentlich für einen Tee trinken? Vata, Pitta oder Kapha-Tee? Und dann sage ich ihm Vata-Tee, aber Sie haben doch gesagt, ich bin Pitta-Typ. Ja, das ist die Geschichte. Also man behandelt die Störung und den Typ braucht man nicht behandeln. Der Typ ist schon okay. So, jetzt wollen wir es mal sehen, ob Sie das fühlen können. Also diese drei Doshas, das müssen Sie sich vorstellen, sind wie ein Dreiklang der Persönlichkeit. So wie ein Instrument, das richtig gestimmt ist, mit seinen drei Grundtönen eines Akkordes und einen schönen Wohlklang gibt. Und wenn die drei Töne perfekt gestimmt sind, dann können Sie die drei, wenn man es als Akkord anklingen lässt, auch gar nicht unterscheiden. Sondern es ist wie ein Klang, ein Einklang, wie das Wort sagt. Wenn das Instrument ein Ton verstimmt ist, dann hören Sie diesen falschen Ton raus. Und das Wort Dosha heißt eigentlich Abweichung, Fehler, Irrtum. Das heißt, wenn Sie Vata hören, wenn Sie Vata-Störungen haben, dann haben Sie ein Vata-Dosha, eine Vata-Störung. Hätten Sie das nicht, dann würden Sie die drei gar nicht so getrennt voneinander wahrnehmen, sondern mehr als Einheit. Also die Doshas sind wie ein Dreiklang der Persönlichkeit. Gut gestimmt erzeugen sie Wohlklang. Wir fühlen uns auch im wahren Wortsinn gut gestimmt. Wir sind gut drauf. Und wenn die in Disharmonie sind, dann sind wir verstimmt. Da sehen Sie richtig auch sozusagen den akustischen Wortklang noch, den wir in unserer Sprache benutzen. Gesundheit ist Ausdruck dieser individuellen Harmonie, dieser körperlich-geistigen Regelprinzipien. Und die kann man nun sehr schön im Puls fühlen. Und das mache ich immer bei allen Seminaren und Vorträgen, wenn es irgendwie geht. Ich lasse im Puls die Doshas fühlen und die Harmonie fühlen. Weil dann wissen Sie, wovon wir reden. Wenn es nur ein theoretisches Konzept ist und Sie es nicht gefühlt haben, dann ist es nicht wirklich erlebtes, erfahrenes Wissen. So, und dazu braucht man jetzt folgendes Vorwissen. Sie müssen wissen, wie man einen Puls fühlt, den Ayurvedischen. Ich zeige Ihnen die Pulstaststellen. Sie sehen also hier, kann ich da eigentlich hingehen? Ja. Sie sehen dieses Grübchen, oh. Dieses Grübchen hier. Ha. Schlecht. Am Speichenköpfchen, ja. Die Frauen sollten den linken Arm nehmen, die Männer den rechten Arm. Und damit sie dort richtig hinfühlen können, müssen sie um die Hand herumfassen. Wollen Sie das mal versuchen? Also eben nicht so, sondern von unten kommend, um die Hand herumfassen. Falsch. So, genau so. Genau. Die Männer fühlen den rechten Arm, die Frauen den linken. Dort ist die Information deutlicher und klarer. Was denken Sie? Welche Seite ist die weibliche am Menschen? Die linke Seite ist die weibliche, die Mond, das ist Ida, die rechte ist Pingala und die rechte ist die Sonnenseite, mehr die männliche Seite, links die weibliche, die fühlende, die tuende, die tatkräftige. Ja? Und deswegen bei der Frau ist die Information am Puls links zunächst leichter und klarer, natürlich ist sie rechts auch da. Und beim Mann umgekehrt. Also nochmal zurück, die richtige Stelle finden, der Zeigefinger fällt in dieses Grübchen. Mittel- und Ringfinger legen Sie nebendran und nun tasten Sie ungefähr so wie beim Klavierspielen oder bei der Gitarre. Sie legen die Finger so im 45-Grad-Winkel auf, bequem, nebeneinander, so ohne Lücke und in einer Linie. Und jetzt tasten Sie einfach mal grundsätzlich, ob Sie Ihren Puls fühlen. Wer kann da den Puls fühlen? Die meisten, okay. Wenn Sie jetzt hier tasten, wo schlägt der Puls am stärksten an? Bei Vata, Zeigefinger. Bei wem bei Pitta? Pitta. Bei wem bei Kapha? Ganz wenig. Jetzt machen wir noch Folgendes. Jetzt tasten Sie mal ganz tief, ganz stark. Sie drücken den Puls weg sozusagen. Es wird nichts passieren. Einfach ganz wegdrücken. Und dann gehen Sie wieder ganz nach oben, ganz subtil oberflächlich. Und spüren dort Ihr Puls nochmal. Dann haben Sie jetzt die ganze Reichweite sozusagen erspürt von ersten Impulsen bis ganz unten. Und jetzt gehen Sie ungefähr in das erste Drittel, subjektiv, muss nicht so genau stimmen, aber ungefähr ins erste Drittel tiefer. Und jetzt nochmal die Frage, wo fühlen Sie jetzt den Puls am stärksten? Jetzt fühlen Sie es bei Vata, die meisten bei Vata, oder? Okay, Vata, Pitta, so eine Mischung. Wer fühlt es bei Kapha? Wenige. Gut. Also das ist jetzt nur mal unsere Ausgangssituation, das soll jetzt nichts bedeuten. Dort fühlen Sie das, was im Moment stattfindet. Ja, im Moment ist ein bisschen mehr Vata angeregt, aber das ist jetzt uns egal. Jetzt müssen Sie noch eines dazu lernen. Sie müssen den Unterschied spüren in der Qualität, nicht der Quantität, wie stark, sondern wie fühlt es sich an bei Vata, wie fühlt es sich an bei Pitta, wie fühlt es sich an bei Kapha. Also so, ja. Gibt es da, wer kann was sagen, der Unterschied zwischen Vata und Pitta zum Beispiel?
Vata ist
härter. Härter ist es, ja. Was noch? Vata kommt vor Pitta, das heißt, der schlägt zuerst an und dann der andere. Was noch? Und wenn es vorher kommt bei Ihnen, an welcher Fingerstelle schlägt es denn am stärksten an? Am Zeigefinger meine ich jetzt. Mehr vorne oder mehr hinten Richtung Pitta? Mehr vorne? Wenn Sie das in vier Teile unterteilen würden, an welcher Stelle würden Sie sagen? Erster, zweiter, dritter, vierter? Erster und zweiter? Zweiter? Mhm. Zweite Stelle ist Udana Vata. Udana ist das, was mit Anstrengung, mit Verspannung oder auch mit Sprechen zu tun hat. Also alles, was von hier kommt, diese Periode, oder mit Nebenhöhlen, mit Erkältung, mit Verschnupfung oder sowas. Und das findet man bei sehr vielen Menschen, wenn man den Puls fühlt. Das ist unser Leben, es ist etwas anstrengend. Und manchmal haben wir die Nase voll, deswegen ist es dann auch ein bisschen zu. Oder hier im Hals, Heiserkeit oder auch Schilddrüsenstörungen. Alles, was hier hat mit Udana, also von unten nach oben, der Wind, der von unten nach oben kommt. Und das spüren Sie hier zu etwas. So, es gibt also, Sie sagten hart, wer spürt, dass Vata lebendiger ist? Ein bisschen aktiver, lebendiger, ja. Ein bisschen rauer, sowas lebendiger. Und Pitta, wie ist das mehr? Bitte? Kraftvoll, gut. Klopfend, hüpfend, pochend, ja, genau. Ja. Also man sagt immer bildhaft, Vata ist wie eine Schlange, so schlängelt, beweglich. Pitta ist wie ein Frosch, der so anklopft, ja. Und Kapha ist wie der Schwan. Kapha ist so weich, so mild, so sanft, so unscheinbar, drängt sich nicht auf. Kapha-Menschen sind, auch wenn sie rein sind, sind sehr liebevoll, drängen sich nicht auf, nehmen sich lieber zurück. Leben und leben lassen, ja, rund, einfach ohne anecken zu wollen. Liebevolle Menschen, meistens in helfenden Berufen. So ist Kapha die Qualität. Ja. So, jetzt machen wir Folgendes. Während Sie nun den Puls fühlen, lasse ich 2 Minuten Kandharva-Veda-Musik spielen, vedische Heilmusik. Und in dieser Zeit schließen Sie die Augen und fühlen, was im Puls passiert. Und danach sprechen wir darüber. Ich glaube, es ist das Erste. Können Sie das mal testen dann? Und wenn nicht, macht es auch nichts. Einfach das Erste. Ja, genau. Dann für die Augen nicht ganz so laut. Wie war jetzt der Puls? Wer hat gespürt, dass der Puls weggeht? Er wird völlig still. Manchmal merkt man ihn gar nicht mehr. Das heißt, bei vielen ist so, dass der Puls transzendiert. Er kehrt zur Stille zurück, zum eigenen Selbst, dort wo Stille ist. Der Ort perfekter Gesundheit und Harmonie. Und die Doshas, die vorher sich gezeigt haben, die gehen zurück wie die Wellen eines Ozeans, der plötzlich zur Ruhe kommt und haben nur noch den stillen See. Das ist eine Form von Harmonie und Gesundheit, Stille. Wer hat gemerkt, dass sie diese Dreiheit nicht mehr so spüren, dass es mehr so eine Einheit ist? Ja? Fast alle, die meisten. Wer hat gespürt, dass der Puls so sanft, so weich wird, so fließend? Ja? Das ist Ojas, werde ich gleich erklären, Ojas. Und einige haben aber gemerkt, dass der Puls hin und her springt. Ja? Wie war das? Es war nur eines. Melodie. Aha. Zwischen dem Vata und dem Pitta. Oder einfach so hin und her. Also das Hin- und Herspringen ist ein Regulationsvorgang. Wenn vorher zum Beispiel Vata erhöht war, dann kann es sein, dass sich das reguliert, dass erst bei Pitta was passieren muss und hier und dort. Das springt ein bisschen und nach ein paar Minuten auf einmal hat es sich eingependelt und dann stimmt es wieder. Also jeder hat so im Grunde sein eigenes Pulserleben, je nach Physiologie, die vorhanden ist. Wir werden das morgen im Seminar etwas mehr üben, noch das Pulsfühlen. Da bringe ich Ihnen mehr Teile davon noch, teile ich Ihnen mit oder bringe Ihnen das bei. Aber das Wesentliche, was die Mehrheit immer spürt, wenn man das macht, ist diese Balancierung, die eintritt. Diese Balance der Doshas und die Harmonie, das nennt man Samhita. Samhita, die innere Einheit, die aufgetreten ist. Und diese Sanftheit, die Sie spüren, dieses Weiche, Fließende, das ist Ojas. Und das Ziel aller ayurvedischen Behandlungen ist, Ojas zu stärken und wiederherzustellen. Was ist das? Ojas, wird gesagt, ist die Glückssubstanz im Körper. Wenn Sie sich glücklich fühlen, gut gestimmt, wenn dieser Säugling, ein Säugling, den eine Mutter stillt und der so selig in den Armen der Mutter liegt, mit diesem Lächeln, der hat, ist in Ojas, der badet in Ojas. Ja? Wenn der buddhistische Mönch in seiner Freundlichkeitsmeditation ein Lächeln, ein natürliches Lächeln entwickelt, dann bildet sich Ojas. Also es ist die Glückssubstanz im Körper. Es entsteht bei vollkommener Harmonie der Doshas. Bei Disharmonie der Doshas entsteht was anderes, ein negatives Pendant, das wir Ama nennen, Toxine, Schlackenstoffe, Gifte und so weiter. Wenn wir uns giften, wenn wir uns ärgern, dann entstand Ama. Und bei perfekten Agni. Agni hatten wir gesagt, dieses Verdauungsfeuer, diese Lebensflamme, wenn die Verarbeitung, die Verdauung, geistig wie körperlich, perfekt ist, dann ist die feinste Essenz, am Schluss ist Ojas. Wenn wir gutes Essen haben, sattwisches Essen, in guter, von einem guten, von einem reinen, sattwischen Koch zubereitet, mit Liebe zubereitet, mit einem guten Verdauungsfeuer, dann entsteht am Schluss dieses Ojas. Dieses Glücksgefühl, was Vitalität, Gesundheit, Harmonie und so weiter betrifft. Die feinste Essenz der Nahrung. Es nährt alle Körpergewebe. Ohne Ojas kein Leben. Es verbindet das Bewusstsein mit dem Körper und hält sozusagen Leib und Seele zusammen. Das ist das, was wir sagen. Gutes Essen hält Leib und Seele zusammen. Und es ist die erste Substanz, die sich bildet, wenn sich Bewusstsein manifestiert, der erste Aspekt materieller Schöpfung. Ojas ist wie das Licht an der Tür, das sozusagen das absolute Bewusstsein mit dem individuellen Bewusstsein verbindet. Das ist Ojas. Ein total wichtiger Begriff im Ayurveda, den man richtig fühlen muss, damit man weiß, was gemeint ist. Nicht bloß intellektuell verstehen. Was können wir tun oder was wird empfohlen, um die Harmonie der Doshas zu bewerkstelligen für Gesundheit, Glück und langes Leben? Und um zu uns selbst zu kommen, natürlich, und um Ojas entwickeln zu können, Meditation, Pranayama, Yoga, was Sie hier zum Beispiel machen. Bei Patanjali steht die absolute Wunscherfüllungstechnik beschrieben. Ist Ihnen das eigentlich bewusst? Oder ist Ihnen das gar nicht bewusst? Weil die Erfüllung von Wünschen ist notwendig, als Stufen der Evolution Schritt für Schritt glücklich und erfolgreich zu sein für persönliche Entwicklung. Wenn Wünsche nicht erfüllt werden, entsteht Frustration und das bedeutet krank sein, unglücklich sein. Und deswegen kurz ein Einblick in die perfekte vedische Technik der Wunscherfüllung. Pratyahara, wende dich nach innen, das heißt schließe die Augen, sitze wie in Meditation. Dharana, fokussiere auf etwas, einen Gedanken, einen Wunsch. Der Wunsch, ich möchte jetzt levitieren. Dhyana, Meditation, das heißt dieses, was ich mir wünsche, dieses, was ich da habe, muss feiner und feiner werden, subtiler. Eine vage Idee. Es hat keinen Sinn, wenn ich sage, flieg halt endlich, sondern dieses, ja, ganz zart und fein, es zurückbringen, wohin? Auf Samadhi, das heißt auf die Ebene der Transzendenz, dort es verschwinden lassen, es loslassen dort, es dort abgeben, dann kommt der Impuls zum Fliegen. Dann kommt der Impuls, glücklich sein, dieser und jener Wunsch, Wohlbefinden hier, Gesundheit dort oder so. Das ist die beschriebene Methode der Wunscherfüllung, wie es bei Maharishi Patanjali steht. Und das ist Bestandteil der sogenannten Siddhi-Techniken, die im vedischen Literatur beschrieben werden und von Leuten praktiziert werden. Als eine Fortentwicklung oder eine fortgeschrittene Technik von Meditation. Wir können durch Musik und Klänge die Balance herstellen, wie Sie eben gehört haben. Gandharva Veda Musik ist so eine Möglichkeit, vedische Musik, Heilmusik, vedische Klänge, da komme ich später noch drauf. Wir können aber auch durch den Anblick von etwas ganz Erhabenem, ein schönes Bild, ein perfektes Bild oder ein Sonnenuntergang, auch für Momente transzendieren oder diese Berührung erhalten, die uns zurückführt zur inneren Balance und Harmonie. Oder durch Liebesglück. Ja, einfach durch diesen Austausch von zwei Menschen, auch durch das Spiel mit Kindern wird beschrieben, entsteht dieses Ojas, dieser verjüngende Effekt von Liebe, von Glück, von Austausch zwischen Menschen. Und wichtig, unser Bewusstsein hat Einfluss auf die Materie. Dieses Bild kennen Sie von dem Emoto, von dem berühmten japanischen Forscher, der Wasserkristalle fotografiert hat und gesehen hat, dass es große Unterschiede in der Gestaltstruktur gibt, je nachdem, welche Gedanken man auf dieses Wasser gibt. Ob man da einen guten Gedanken dran klebt als Bildchen, ob man da gut dran denkt oder schlechte Gedanken. Auch wo das Wasser herkommt, gute Qualität und so weiter. Also ist ganz berühmt geworden, der gezeigt hat, dass unser Bewusstsein, unsere Gedanken, die Inhalte unseres Bewusstseins Materie beeinflussen. Was wiederum sehr, sehr wichtig ist in der Art und Weise, wie wir uns ernähren. Ja, wenn ich in der Würstelbude gehe und schnell das eine haue mit Ketchup und irgendwas und nebenbei eine Zeitung lese, dann ist es eine Missachtung von etwas ganz Heiligem, einem heiligen Vorgang von Essen und Ernährung. Ja? Und das ist gang und gäbe in unserer Gesellschaft. Und da nützt es nun gar nichts, wenn Ärzte einfach Medikamente aufschreiben und sagen, iss halt das nicht und jenes nicht. Aber es wird gar nicht gesagt, das Wie des Essens. Ja? Man sollte, bevor man isst, für eine Minute die Augen schließen, vielleicht ein Gebet sprechen oder jedenfalls zur Ruhe kommen und dann Essen genießen mit Freude. Und man sollte spüren, was man da tut. Wenn ich nebenbei Fernsehen schaue, Zeitung lese oder irgendwas mache, dann kriege ich das ja gar nicht mit. Das heißt, meine Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit des Koches auf das Essen hat einen ganz starken Einfluss auf die Wirkung des Essens auf uns. So, das wollte ich Ihnen auch zeigen, weil es meistens bei solchen Vorträgen, sogar Seminaren, gar nicht so dargestellt wird und mir das aber sehr wichtig erscheint. Die sieben Körpergewebe und wie sie ernährt werden und welche Abläufe da eine Rolle spielen, wenn wir uns ernähren. Sie stellen sich also vor, das System der drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha, die müssen miteinander harmonieren. Und nun gibt es dieses Agni, das heißt Verdauungsfeuer, Stoffwechselfeuer. Wir essen also Nahrung im Mund wird schon vorverdaut. Und aus dieser Nahrung nun entsteht ja unser Körper. Das heißt, Nahrung wird umgewandelt in Körpergewebe. Und im Ayurveda kennt man nun 7 Körpergewebe: Rasa, Rakta, Mamsa, Medo, Asti, Matcha und Shukra. Rasa ist der erste Nährsaft, die Essenz von Nahrung. So die erste Gewinn, den man hat. Rakta ist das Blut, könnte man sagen. Mamsa, Muskelgewebe, Medo, Fettgewebe, Asti, Knochen, Knorpel, Stützgewebe, Matcha, Knochenmark und Gehirn und Shukra, Keimzellgewebe, Fortpflanzungsgewebe und genetische Information. Und Sie sehen, dass immer aus einem Gewebe, aus dem ersten Nährsaft, das nächste hervorgeht. Das heißt, wenn das erste schon mal gut ist, unter dem Einfluss von Agni, bei gleichzeitiger Bildung, also Agni heißt von Feuer, von Verbrennung, von Verdauungsaktivität, unter der Bildung von diesem Ojas entsteht das nächste Gewebe, Blut. Aus dem nächsten entsteht das dritte und überall dazwischen finden Sie immer Agni und Ojas. Das heißt, die Lebensflamme, das Verdauungsfeuer und diese Bildung von Ojas ziehen sich durch die gesamte Physiologie hindurch. Und wenn jetzt irgendwo an einer bestimmten Stelle ein Fehler passiert, wenn Toxine sich dann anreichern oder sowas, dann werden auch die nachfolgenden Gewebe nicht richtig ernährt und es gibt diese Gesundheitsprobleme, die sich dann auswirken in Krankheiten. Und wenn die Doshas im Balance sind, Vata, Pitta und Kapha, dann ist auch perfektes Agni und Ojas wird richtig und gut gebildet. Na, das lasst mir jetzt aus. Hier ist nochmal so die vedische Physiologie. Zwischen den Geweben ist also dieses Ojas, von dem wir gesprochen haben, hat so eine große Bedeutung und es dehnt sich aus in 7 Geweben und nährt diese Gewebe und am Ende, wenn die perfekt ernährt werden, bildet sich wieder Ojas und stärkt und kräftigt unser Bewusstsein. So, wir können unsere Physiologie stärken, das ist das Bekannte, durch pflanzliche und mineralische Präparate und vor allem durch Rasayanas. Rasayanas sind also etwas, was wir könnten sagen, den Rasa, diesen Nährsaft des Lebens zum Fließen bringen und an die Körpergewebe hintransportiert. Ein ganz berühmter, ein ganz wesentlicher Ansatz der ayurvedischen Medizin im Vayastapan. Vayastapan heißt im Sanskrit bewahre dein Alter, sozusagen die Methoden, die man da hat, um jung und fit zu bleiben. Und ein wesentlicher Ansatz ist die Rasayana-Therapie. Und die Rasayanas haben Wunderwirkung. Wenn Sie das lesen in den alten Texten, sie erzeugen langes Leben, Freiheit von Krankheiten, Jugendlichkeit, gute Ausstrahlung, schöne Stimme, viel Körperkraft, stärken alle Sinnesorgane bis ins höchste Alter, geben gute Konzentrationsfähigkeit, Abstand zu Problemen, Freiheit von psychosomatischen Störungen, positives Denken und Erfahrung von innerem Glück und Frieden. Was will man mehr? Ein typisches Beispiel, nur ganz kurz, ist Trifala, das kennen Sie alles, dieses Dreifruchtpräparat mit der Amla-Frucht, mit der grünen belerischen Myrobalane oder mit Terminalia Cebula. So schaut die Amla-Frucht aus. Und die haben jede Menge positiver Wirkungen, da wollen wir gar nicht eingehen drauf, diese drei Früchte zusammen. Und es ist ein klasse Mittel wirklich, das jeder Gesunde nehmen kann und auch jeder Kranke im Grunde nehmen kann. Eine Tablette vom Schlafengehen, je nach Hersteller oder Präparat, hält fit, gesund, ist gut für das Immunsystem, stärkt die Sehkraft, hält den Stoffwechsel aufrecht, liefert Vitamin C und so weiter. Ein echtes Rasayana. Ein Rasayana, ein sehr bekannt gewordenes, das viele Heilpflanzen enthält und die Amla-Früchte und sowas, hat eine 10.000-fach stärkere Wirkung auf die Bindung von freien Radikalen als Vitamin C und E zum Beispiel. Da sieht man, welche gewaltigen Heilkräfte in solchen ayurvedischen Mitteln enthalten sind. Körperpflege, Massage ist klar, Biorhythmen wollen wir gar nicht eingehen. Marmatherapie, das ist jetzt etwas, was sehr stark im Kommen ist. Und da wollen wir morgen auch ein paar kleine Übungen machen. Die Marmas sind so Schlüsselstellen der Physiologie, Schaltzentralen, wo die Intelligenz pur sitzt und sozusagen alles steuert im ganzen Organismus. Und wenn diese Punkte gut funktionieren, dann ist perfekte Gesundheit. Und wenn die gestört sind, dann treten die Probleme auf. Und Marmatherapie, wenn man es richtig kann, hat die Fähigkeit, diese Schlüsselstellen wieder in Harmonie zu bringen, mit verschiedensten Methoden, mit sanfter Berührung, mit stärkerer, mit Ölen, mit Aufmerksamkeit, mit Klangschalen oder was immer wir uns einfallen lassen, mit Breiauflagen beim Größeren, mit Handauflegen, mit Musik und so, können wir die Marmas behandeln. Und es gibt insgesamt 107 Marmas, letztlich 108, weil das größte Marma ist das eigene Selbst. So kann man bestimmte Marmas auch selbst schön, sehr schön behandeln, wie dieses hier, das ist Gulfa am Knöchel unten, wo viele Meridiane zusammenlaufen, kann man mit Öl schön massieren, in einer bestimmten Methode, die ich Ihnen morgen zeige, oder auch ergänzt mit bestimmten Mudras, die zusätzlich Wirkungen auf Marmas haben und so weiter. Also eine große Wissenschaft, großes Wissen steckt dahinter. Und das ist so dieses komplexe System. Und ich wollte eine Übung noch machen, bevor ich dann bald zum Schluss komme. Und zwar, ich wollte Sie bitten, dass Sie mal spüren, was passiert, wenn Sie ein bestimmtes Mudra machen und damit bestimmte Marmas aktivieren. Und da müssen Sie aber aufstehen, bitte. Und ich hoffe... Sie müssten jetzt, weiß ich nicht, ob Sie mich sehen können. Bitte? Auf die Bühne. So. Also, Sie legen den Daumen und Ring und Kleinfinger aneinander. Also nicht alle Finger, nur die Daumen, Ringfinger und Kleinfinger. Und achten dabei auf Ihre Atmung, wo sie hingeht. Die Atmung achten, wo sie hingeht. Geht sie nach unten, wird sie tiefer oder geht sie nach oben? Es geht nach unten. Wer spürt, dass das nach unten geht? Fast alle. Jetzt machen Sie umgekehrt. Daumen, Zeige und Mittelfinger aneinander legen. Wieder auf die Atmung achten. Wie ist jetzt? Jetzt geht es nach oben. Ja. Sie haben nichts anderes getan, als einfach bestimmte Finger, die zu bestimmten Elementen gehören, aneinander zu bringen und sofort ändert sich Ihre Physiologie. Und wenn Sie jetzt die mittleren Finger aneinander tun würden, dann würden Sie wahrscheinlich merken, dass Sie jetzt in der Mitte atmen. Kann ich für Sie was tun, oder? Passt schon. Jetzt können Sie alle fünf Finger aneinander legen. Was spüren Sie dann? Sie werden ruhiger, Sie spüren mehr Harmonie. Und jetzt machen Sie noch abschließend Folgendes. Hier ist der Nabel und Sie legen alle Finger aneinander und Daumen und Kleinfinger wie einen Ring um den Nabel. Und spüren jetzt einfach dorthin, was sich in der Gegend tut, wie sich das anfühlt unter diesem Mudra. Wer spürt, dass es warm wird um den Nabel? Sehr viele. Wer merkt, dass so eine Ruhe einkehrt dort? Ja. Gut, das soll reichen. Das alles hat mit den Marmas zu tun und mit bestimmten Elementen, die wir an den Fingern haben. Das werde ich morgen noch genauer erklären. Und welche Zusammenhänge hier bestehen. Jetzt zum Abschluss möchte ich noch was Hochinteressantes zeigen. Ich habe das letztes Jahr schon angedeutet. Und zwar die Devatas, personifizierte Naturprinzipien, dass die in unserer Physiologie vorhanden sind. Das hat ein Forscher nachgewiesen, Professor Tony Nader, ein Neurophysiologe, zusammen mit dem Maharishi Mahesh Yogi. Der heuer im Februar im hohen Alter gestorben ist. Die haben wahnsinnige Forschung gemacht. Und diese Forschung findet sich auch hier komplett in dem Buch von ihm. Das ist unglaublich, also was die da herausgefunden haben. Ich sage nur einige Aspekte davon. Genau, das da. Es ist so, dass die gesamte der Veda und die vedische Literatur, wenn man es als Klang betrachtet, nichts anderes ist als der Bauplan der menschlichen Physiologie. Und jeder vedische Text eigentlich nichts anderes ist als der Bauplan eines bestimmten Organ oder Organsystems. Und die haben das mal gegenübergestellt, Gandhava Veda zum Beispiel, gehört zu den Zyklen und Rhythmen, Schrittmacherzellen im Körper. Yoga als Text, ja, als Text, wenn man ihn liest und rezitiert mit seinen Klängen, mit seiner Vibration, mit seiner bestimmten Rhythmik, wie das ja vorgetragen wird, mit seinen Kapiteln und Sutren und Zeilen, also dieses ganze komplexe Gebilde Yoga gehört zu den Assoziationsphasenstrukturen unseres Nervensystems. Oder Kalpa, ein anderer vedischer Text, gehört zum limbischen System. So, das ist alles noch vielleicht sehr abstrakt und wenig zu verstehen, aber es wird deutlicher, wenn Sie sehen, dass die Planeten zum Beispiel ganz klare Entsprechungen haben in der Physiologie, und zwar die im Ayurveda verwendeten 9 Planeten haben eine Beziehung zu den Basalganglien. So ist die Sonne gehört oder korrespondiert mit dem Thalamus, der Mond mit dem Hypothalamus, der Mond, der alle die hormonellen Rhythmen und so weiter steuert, der Mars mit dem Nucleus Ruber, denn Mars ist rot. Und der Nucleus Ruber wird in der Neurophysiologie als der rote Kern bezeichnet. Ja. Oder der Merkur Subthalamus, der unterhalb dem Thalamus ist, Venus die schwarze Substanz, Saturn Putamen und Rahu und Keto auch entsprechende Nucleus Caudatus, das ist sozusagen der Kopf von den beiden Keto und Rahu, und der Schwanz Nucleus Caudatus, die richtig anatomisch sogar beschrieben werden. Und jetzt wird es noch deutlicher, der Ganesha dargestellt, korrespondiert mit der Pons, das ist die Brücke hier, mit der Medulla Oblongata und dem Kleinhirn. Das heißt, wenn Sie den Ganesha so einfach visualisieren hätten, ohne irgendwas zu wissen, aus dem eigenen Bewusstsein heraus, dann hätten sie nichts anderes getan, als, sagen wir mal, die Energie bildhaft zu visualisieren, die diese Organstruktur macht. Die Ohren vom Ganesha korrespondieren mit dem Kleinhirn. Das Gesicht mit der Brücke, also mit der Pons, da sehen Sie auch die Augen. Der Rüssel mit der Medulla Oblongata, mit dem verlängerten Rückenmark. Die Augen mit den Wurzeln der Trigeminusnerven, die hier rauskommen. Und die Stoßzähne mit den Nerven an der Basis der Brücke, die da entlang rauskommen. Ich glaube, ich stehe immer im Weg irgendwie. Ja. Geht schon. Das Gleiche geht für andere Devatas. Sie haben Durga, die göttliche Mutter sozusagen. Und die Durga ist die Shakti im Menschen, diese Macht und göttliche Energie und Urkraft, die im Unterleib sitzt, im Becken, wir sagen auch Gebärmutter sozusagen, die weibliche Shakti, die dort sitzt. Und die Durga ist mächtig, sie bekämpft die Dämonen, besiegt alle Dämonen und hat 8 Arme, mit ihren Waffen dort, reitet auf einem Löwen und ist rot gefärbt. Und das entspricht, der Sitz entspricht dort unten im Becken, innerhalb des Kreuzbeins oder vor dem Kreuzbein, mit den 8 Löchern des Kreuzbeins, wo die 8 Arme hervortreten, das sind Nervenwurzeln, die da rausgehen, und wo man sagt, dass dort ja auch die Urkraft sitzt, der Kundalini und diese Shakti und so weiter im Yoga. Oder hier Varaha, korrespondiert mit dem Hirnstamm. Varaha ist ein Eber, und da gibt es die Geschichte, dass die Asuras, die Bösenwichte, die Bösewichte in diesen vedischen Geschichten, die haben wieder mal die Menschheit ärgern wollen Und einer von den beiden, der ging ins Meer und hat da Riesenwellen geschlagen. Und der Varuna, der Meeresgott, der war verärgert drüber und er war erschrocken darüber. Und er wendete sich an Vishnu, um dort Hilfe zu bekommen. Und Vishnu verwandelte sich in einen Eber und jagte den Asura. Und der verschwand sozusagen unter das Wasser und hatte die Erde hier oben, aber unter dem Wasser drin. Er hatte die Erde in der Hand und die Erde wäre ertrunken im Wasser sozusagen. Und er jagte also nun den Asura und hat den erwischt und getötet. Und als Eber hat er nun mit seiner Schnauze und mit seinen Stoßzähnen vorne die Erde über das Wasser nach oben gehalten. So ist also die Geschichte. Und es passt exakt vom Bild genauso hin. Das heißt, dieser Eber oder der Hirnstamm hält sozusagen das Gehirn nach oben. Ja. Und da gibt es auch noch eine Geschichte mit der Schildkröte, aber die erzähle ich vielleicht morgen. Auch die finden Sie ja wieder. Und Sie finden auch den Adler, eine Inkarnation von Vishnu, hier in diesen Flügeln, den Kalbeinflügeln und so weiter und so fort. Also es ist hochinteressant. Oder die vier Köpfe Brahmas korrespondieren mit den vier Gehirnlappen. Ja. Dieser letzte Teil ist am schwierigsten, ja, weil wir schon sehr müde sind abends um 10, weil es auch nicht ganz simpel ist, es soll einfach nur eine Anschauung sein. Wenn man das Buch liest, erschlägt es einen förmlich vor lauter Wahrheit. Und man kann es gar nicht begreifen, dass die Dinge so stimmen können. Man glaubt, das ist nicht möglich, ja, aber es ist wirklich so. Es ist so ein unglaubliches Wissen noch dahinter, was wir gar nicht ahnen, in dem ganzen Veda, der gesamten vedischen Literatur, in diesen ganzen vedischen Texten, der Mystik und alles, was da gibt. Das sind nicht nur Geschichten, die sich die Leute ausgedacht haben, sondern das ist alles Wahrheit. Unglaublich, also wirklich faszinierend. Und wir alle sind da auf einem großartigen Weg und in einer ganz tollen Zeit, diese Dinge erleben zu dürfen, für uns selbst neu entdecken zu dürfen. Und der Ayurveda ist eine Heilkunde, die das heute auch zur Menschheit bringt. Leute, die Yoga machen, bringen es von der anderen Seite. Also wir alle sind im Grunde aufgerufen, dieses Wissen zurückzubringen auf diese Erde, damit sie besser wird und stabiler und nicht von Krisen geschüttelt wird, die auf der untersten Ebene der Finanz stattfinden. Ich danke Ihnen herzlich. Wir haben also noch genau 1:37,5 Sekunden, um Fragen zu beantworten. Wenn Sie noch irgendeine Frage stellen möchten, gerne. Die CD ist aus meinem Buch Die heilenden Klänge des Ayurveda und ist ein Musikbeispiel für Bambusflöte, die es sonst auch einzeln zu kaufen gibt. Es gibt Gandharva-Veda-Musik für jedes Instrument, was man so indisch kennt, Sitar, Sarod, Tambura und so weiter. Ja. Ich glaube, das Buch ist ausgestellt im Laden. Sie können, und da sind 12, auf der CD 12 so Beispiele drauf.
Ich habe eine Frage. Und zwar möchte ich wissen,
eine Frage, Sie möchten nicht wiederholen.
Ich möchte gerne wissen, ob zwischen dem Abendessen und der Einnahme von Trifala eine bestimmte Zeit sein sollte.
Ja,
also ich denke, es sollte eine längere Zeit sein dazwischen. Ne?
Ja, es hat gar nichts zu tun mit dem Trifala, es hat einfach mit dem Abendessen an sich zu tun, dass es nicht zu spät sein sollte.
Ja, nee,
das. Weil das Trifala sollte man vom Schlafengehen nehmen. Und das Abendessen sollte möglichst nicht vom Schlafengehen sein.
Ja, aber wenn es nun mal so hinkommt, dass man etwas später ist,
dann macht es auch nichts.
Etwas früher, dann macht es auch nichts.
Es ist mehr die Regel, die das Problem macht. Wenn man regelmäßig falsche Dinge tut, dann ist es nicht gut. Wenn es ausnahmsweise mal so oder so ist, kein Problem. Also Abendessen sollte es um 6 oder 7 oder so sein und ein Schlafengehen vor 10 Uhr, das wäre ideal. Gut, also dann, wer möchte, ja, hier noch eine Frage. Ja, das ist klar, das ist die 107 Marmas, die sind noch wichtigere zentrale Schaltstellen und darüber hinaus gibt es viele, viele mehr, das sind dann Akupunkturpunkte, die man kennt und noch mehr. Es gibt Zehntausende von Punkten, die alle Mamas sind, aber die 107 sind die wichtigsten und es sind so Sammelstellen, so Zusammenflüsse von Meridianen, wo andere Punkte noch drauf sitzen. Also wenn man jetzt Akupunktur nimmt, hat man zum Beispiel hier den Dickdarm-Meridian und den Lungen-Meridian. Und wenn Sie dieses Mudra machen, dann fließen die beiden Meridiane zusammen in diesen Punkt, der heißt im Ayurveda Kshipra. Und der Punkt ist ein Mama-Punkt. An der gleichen... ...von der Akupunktur, aber das ist nur ein kleiner Punkt, während die Mamas sind wie ein See. Die sind einfach größer, großflächiger, mit einem Bindu, mit einem zentralen Punkt, sozusagen den wesentlichen Punkt. Und Sie können sich vorstellen, das ist wie so ein See, der einen tieferen Mittelpunkt hat und am Rande ausfließt. Und wenn der Mond zunimmt, dann wird dieser See größer, das heißt der Marma-Bereich wird größer und wenn der Mond abnimmt, wird der Punkt kleiner. Die Mamas, es gibt Gelenkmamas, es gibt Knochenmamas, es gibt verschiedene. Ja. Aber Mama letztlich ist eine Bewusstseinsstruktur und das Körperliche ist nur sozusagen der Platz, wo das sitzt. Aber die Intelligenz steuert dann dieses Zentrum Gelenk, Handgelenk, Manipanda oder Talakridaya hier oder so weiter. Ja. Aber letztlich sind die Mamas subtil Intelligenzstrukturen. Sie sind nicht, nur, sind nicht eigentlich körperliche Sachen primär. Wir können ja morgen bei dem Seminar ein bisschen mehr über die Mamas reden und ein paar Experimente machen, wie das wirkt, wenn wir dies und jenes machen. Und weil dieses Seminar morgen ist nicht sehr festgelegt. Ich richte mich da eher nach Ihren Bedürfnissen, was Sie gerne hätten und möchten. Gut, damit wir zeitig ins Bett kommen, machen wir jetzt bitte Schluss. Ich danke Ihnen nochmal und freue mich für morgen dann. Alles Gute. Applaus